Und heute Morgen soll ein Morgen sein. Und das ganze Evangelium, finde ich, ganze Jesus-Geschichte hat etwas zu tun. Es ist eine Einladung und nicht eine Ausladung. Jesus will immer einladen. Und ich freue mich, heute Morgen über das zu sprechen. So. Diese Woche hatte ich so eine Situation. Meine Frau und ich, wir sind sehr chaotisch. Und bei uns im Haushalt sieht es dementsprechend aus. Wir haben das noch nie im Griff gehabt. Wir haben nie eine saubere Wohnung. Und mein Leben war immer gefüllt. Das bestimmt mein Leben schon immer. Ich habe immer sehr ein großes Schamgefühl. Aufgrund von verschiedener Geschichten. Und es war immer ein Punkt, der triggert mich. Und letzte Woche kam in unser Haus eine Hausschätzerin. Unser Haus wurde geschätzt, beziehungsweise das Haus von Esther. Und meine Frau hat mir das nicht gesagt, dass diese Dame kommt. Weil sie gesagt hat, ich weiß, dann kommt Stefan in den Stress. Sie hat mir dann das einige Stunden vorher gesagt. Ich kann nur sagen, es war nur schwarz. Ah, ich habe mich so geschämt. Ich habe gedacht, die geht jetzt überall hin. Es war auch so angesagt, sie schaut jedes Zimmer, jeden Teil an. Und ich wusste um gewisse Zimmer, wie sie aussehen. Ich ging nach Hause, ich hatte an diesem Nachmittag Termine zu Hause, war am Zuhause arbeiten. Und als ich nach Hause kam, rannte ich wirklich wie eine Ameise durch das Haus und versuchte noch da und dort etwas zu kaschieren. Und plötzlich hatte ich ein Wort auf dem Herz. Und das war, dass im Hebräerbrief steht, dass Jesus sich nie schämt für mich. Er hat sich nicht geschämt, mich ein Bruder zu nennen. Und wenn ich weiß, wie ich bin und Jesus sagt, ich schäme mich nicht für dich, das hat mich so bewegt in diesem Moment. Und ich habe einfach aufgehört und habe gesagt, es ist, wie es ist. Jesus, du hast uns sowieso lieb. Meine Frau und ich wissen, wie wir sind. Und dann sieht sie das, was halt ist. Wir werden das überleben. Aber du schämst dich nicht für mich. Warum erzähle ich das? Heute Morgen will ich euch einladen in eine Filmszene aus The Chosen. Und ich habe dieses Wort war dann wie ein Licht. Und manchmal geht es uns ja so, ein Wort, etwas erreicht unser Herz und wir haben mitten im Dunkeln ein Licht. Und um das geht es heute Morgen. Ich lade dich nachher ein, eine 6,5-minütige Szene aus The Chosen und da geht es Jesus und der kleine Jakobus. Ganz kurz zur Einführung, diese Begebenheit, die da beschrieben ist, die kommt so in der Bibel nicht vor. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, wieder so etwas Unbiblisches. Im Johannesevangelium, Kapitel 20, steht, wenn man alle Erlebnisse, die Jesus getan hat, aufschreiben würde, könnte man nicht alle Bücher dieser Welt füllen. Also ich habe hier nur einen kleinen Teil von dem. Aber das habe ich, steht dort, damit ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ich durch ihn das Leben habe. Also das soll mir genügen, aber er hat noch viel mehr getan. Und diese Szene beschreibt eine Szene oder bringt uns jetzt etwas nahe, das steht so nicht in der Bibel. Aber es hat sehr viel biblische Lehre drin. Jesus spricht hier mit dem kleinen Jakobus. Warum? Das will ich ganz kurz einführen. Es hatte unter den Jüngern, das weißt du wahrscheinlich, unter den 12 Jüngern hat es 2 Jakobus. Der eine war der Sohn des Zebedäus, der Bruder von Johannes. Und das waren die Donnersöhne. He? Die waren immer so Choleriker wahrscheinlich. Und dann gibt es noch einen Jakobus. Von dem liest man ganz wenig in der Bibel. Und das ist der kleine Jakobus hat man ihn genannt, man kann das nachforschen. Der Jüngere auch genannt, und das war der Sohn des Alphaeus. Und man weiß von ihm, er war eher ein Stiller, ein Ruhiger. Ich würde jetzt mal sagen, heute würde man sagen, introvertiert. Und er begegnet in dieser Szene Jesus. Und zu dieser Szene lade ich dich jetzt ein, sie zu schauen und lass sie an dein Herz kommen, weil Jesus will dir begegnen, nicht mir primär, sondern dir. Und lass dir heute Morgen etwas geben. Wir kommen nachher wieder zusammen, werden noch austauschen über das und dann werde ich noch einige Gedanken darüber weitergeben.
Rabbi? Kleiner Jakobus.
Hast du einen Moment?
Natürlich.
Ich bin... Vergib mir, ich traue mich nicht immer zu sprechen.
Du sprichst nicht voreilig. Eine sehr gute Eigenschaft.
Ich wollte dir eine Frage stellen.
Bitte.
Du schickst uns also mit der Fähigkeit los, Kranke und Gelähmte zu heilen. Ja, das hast du gesagt.
Ja.
Du willst mir also sagen, dass ich die Fähigkeit habe zu heilen. Vergib mir, aber ich kann mir das nur schwer vorstellen. In meinem Zustand. Du hast mich nicht geheilt.
Möchtest du geheilt werden?
Ja, aber natürlich, wenn das möglich ist.
Ich denke, du weißt, dass es möglich ist.
Wieso dann nicht?
Weil ich dir vertraue.
Was?
Kleiner Jakobus. Mein kleiner Jakobus. Du musst mir jetzt sehr genau zuhören. Denn was ich dir jetzt sage, betrifft dein ganzes bisheriges Leben und wird den Rest deines Lebens bestimmen. Verstehst du das? Nach dem Willen des Vaters könnte ich dich heilen. Jetzt und hier. Du hättest eine gute Geschichte zu erzählen.
Ja, dass du Wunder vollbringst.
Das ist eine gute Geschichte. Aber es gibt bereits Dutzende, die diese erzählen können. Und es werden noch Hunderte hinzukommen, sogar Tausende. Aber denk an die Geschichte, die du hast. Besonders auf der kommenden Reise, wenn ich dich nicht heile. Wenn die Menschen sehen, dass du Gott liebst und ihm ergeben bist, obwohl du nicht geheilt bist. Wenn du ihnen zeigst, dass andere Dinge so viel wichtiger sind, viel wichtiger als der Körper. Du zeigst den Menschen, dass man Leid und Schmerz hier auf Erden geduldig ertragen kann, weil du weißt, dass du die Ewigkeit ohne Leiden verbringen wirst. Das können leider nicht viele verstehen. Was denkst du, wie vielen Leuten der Vater und ich das anvertrauen? Nicht vielen.
Aber die anderen, sie sind einfach viel...
Einfach viel was?
Keine Ahnung. Stärker? Besser darin?
Jakobus, ich liebe dich. Aber ich will das nie wieder von dir hören.
Ich weiß, wie leicht es ist, den Psalm Davids aufzusagen, dass ich wunderbar gemacht bin. Aber es macht das nicht leichter. Und in dieser Gruppe. Es hilft nichts. Ich fühle mich, als wäre ich für alle eine Belastung.
Eine Belastung? Also erstens, ist es viel einfacher, sich mit deinem langsamen Gang abzufinden, als mit Simons Temperament. Glaub mir. Bist du schnell? Siehst du beeindruckend aus, wenn du gehst? Wahrscheinlich nicht. Aber das sind Dinge, die dem Vater nicht wichtig sind. Du wirst mehr für mich tun, als sich die meisten Menschen jemals erträumen. So viele Menschen brauchen Heilung, um an mich zu glauben. Oder sie brauchen Heilung, weil ihr Herz so krank ist. Das trifft auf dich nicht zu. Und viele werden geheilt oder nicht geheilt, weil der Vater im Himmel einen Plan für sie hat, der im Verborgenen liegt. Und erinnern wir uns an die Worte von Hiob. Der Herr gibt und der Herr nimmt auch wieder. Gepriesen sei der Name des Herrn. Herrn. Wenn du diese Erde verlässt und deinem Vater im Himmel begegnest, wo du, wie Jesaja verspricht, wie ein Hirsch springen wirst, wird dein Lohn groß sein. Also halte noch etwas durch. Und wenn du dann plötzlich entdeckst, dass du wahre Stärke findest, und zwar in deiner Schwäche, und wenn du in meinem Namen Großes tust, und zwar trotz alledem, wird die Wirkung über Generationen hinweg anhalten. Verstehst du das?
Ja. Danke, Rabbi.
Ein Mann wie du, der andere heilt. Was für ein Fest. Ich freue mich auf deine Geschichten, wenn du zurück bist. Shalom, mein Sohn.
Shalom.
Und Jakobus, vergiss nicht. Du wirst geheilt. Es ist nur eine Frage der Zeit.
Ja.
Shalom, mein Sohn.
Shalom.
Ich will uns jetzt einen kurzen Moment geben und da geht es so darum, teile dein Herz. Das kannst du machen für dich ganz alleine, an deinem Platz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mich bewegt es jedes Mal, diese Szene. Und bitte konzentriere dich nicht jetzt auf die Theologie über Heilung. Geh jetzt nicht auf die Ebene Theologie, was ist jetzt da richtig, sondern was sagt hier Jesus zu mir ganz persönlich in meine Situation? Vielleicht bist du nicht krank am Körper. Aber was spricht Jesus durch diese Szene in dein Leben, in mein Leben? Was hat er jetzt gerade zu dir gesagt? Du kannst das machen mit jemand anderem. Oder du kannst hinausgehen und 3, 4 um dich nehmen. Oder auch nur mit deinem Nachbar. Für dich alleine kannst du es machen. Und du musst dich, wenn du mit jemandem gehst, nicht ausziehen und über alles jetzt auspacken, um was es geht. Aber rede davon, was gerade bei dir eingezogen ist. Und ich bin überzeugt, etwas hat dich berührt. Und das ist das, was Jesus zu dir sprechen will in dieser Jakobus Begegnung. Ich werde nach einigen Minuten dann wieder euch zurückrufen und dann machen wir weiter. Aber bewegt diese Frage: Was spricht Jesus durch diese Szene in mein Leben? Joel macht ein bisschen Hintergrundmusik, dann ist es etwas entspannender. Und dann musst du dich auch nicht schämen, mit jemandem beginnen zu reden, weil man denkt, dann hört der das und da. Und ich darf nicht so laut und hoffentlich beginnen die da hinten zu reden. Dann hört man mich nicht so, wie es du auch immer machst. Tu das, was Jesus dir aufs Herz legt. Ich möchte dich einladen, wieder zurückzukommen. Und ich hoffe, dass du einen guten Austausch hattest mit dir selber, mit Gott oder mit deinem Sitznachbarn. Dieser Teil, den ich jetzt noch mache, ich mache einfach den Sack zu. Und man sagt zudem, man macht den Deckel drauf, man bringt etwas zu Ende, man finalisiert etwas. Auch in einer Fußballmannschaft sagt man, nach 90 Minuten haben sie noch den Sack zugemacht. Und damit will ich, warum sage ich das? Damit sage ich nur, ich sage jetzt nicht, das ist richtig, was ich sage. Sondern ich sage jetzt einfach etwas, was meine Gedanken sind. Und möchte dich dazu einladen. Kannst du nur die nächste? Und deshalb ist mir wichtig, den Sack zu machen, ist strikt zu unterscheiden von jemandem auf den Sack gehen. Also ich will dich nicht nerven oder dich negativ beeinflussen. Jetzt. Meine Gedanken. Ein Gedanke ist, eine Begegnung mit Jesus ist immer seelsorgerlich. Der kleine Jakobus kommt da, Jesus, hast du einen Moment, ich möchte eine Frage stellen. Du schickst uns also los, um zu heilen. Vergib mir, ich kann mir das nur schwer vorstellen in meinem Zustand. Und ich finde das so schön, dass ich kommen kann zu Jesus und ihm sagen kann, ich kann mir das nur schwer vorstellen. Es gibt so viele Dinge, die ich lese oder die ich höre und da denke ich, ja, das ist schön, aber ich kann mir das nicht vorstellen für mich. Und genau so fängt Jakobus an. Und interessant ist ja, wenn du die ganze, ich habe schon einige Male die Bibel gelesen und das Neue Testament x-fach. Und was mir immer wieder auffällt, ist, es gibt keine Begegnung von Jesus, wo jemand gekommen ist, der ein elender Sünder war und den er abgekanzelt hat. Keinen. Und er hat auch keinen bloßgestellt oder dann irgendwie auf der Sünde herumgehackt, die jemand brachte. Wo er sehr hart war, war immer, wo Leute auf ihn zukamen, die sich bewusst waren oder nicht bewusst waren, dass sie gar keine Sünde haben. Dass sie es wissen, dass sie theologisch unterwegs sind und sie haben die Wahrheit. Und dort war er immer sehr, aber sonst, da war er bei jedem, da denkst du manchmal, hey, normal, jetzt musst du doch etwas sagen. Und das mag es leiden, dass ich sage zu Jesus, ich verstehe das nicht. Und dann die Frage, willst du geheilt werden? Ja, wenn es möglich ist, sagt Jakobus. Und dann sagt Jesus, ich denke, du weißt, dass es möglich ist. Und das ist auch immer wieder eine Spannung, die wir alle erleben. Ich weiß viel. Und an wem glaube ich jetzt mehr? Ich habe vor kurzem im Unti haben wir eine Übung gemacht, die mache ich manchmal auch in den Seelsorgegesprächen. Da muss jemand sagen, das haben wir dann auch im Unti gemacht, sagt jemand, beginn mir mal zu erzählen, wie wenn du über dich erzählen müsstest. Und dann erzählt die Person über sich, als außenstehende Person. Und im zweiten Durchgang erzählt sie uns, was werden wahrscheinlich andere über mich erzählen. Und dann berichtet sie wieder. Und das ist dann meistens schon positiver als das eigene. Und dann frage ich zum dritten Runde, und jetzt sag mir mal, was denkst du, dass Gott über dich denkt? Und wenn jemand christlichen Hintergrund hat, dann erzählt er dann Dinge, dann beginnt er meistens zu strahlen. Ja, er hat mich lieb, er hat mich wunderbar gemacht, er nimmt mich an, so wie ich bin und so weiter. Und am Schluss, wenn wir das gemacht haben, habe ich dann gefragt, und wem glaubst du jetzt? Und dann kommt fast immer, also fast 99% kommt die Antwort, dem, was ich glaube und was ich fühle. Und dann frage ich, aber du hast doch vorhin gesagt, dass Gott zu dir sagt. Ja, aber ich, und das sagt Jesus, ich denke, du weißt, dass es möglich ist. Aber er lebt so anders, er ist in dem drin. Ich verstehe den Jakobus hundertprozentig, den kleinen Jakobus. Nicht nur, weil er klein ist. Und dann kommt eine interessante Antwort. Fragt er, wieso denn nicht, warum heilst du mich nicht? Und das finde ich eine ungeheure Antwort, weil ich dir vertraue. Ich vertraue so oft Jesus nicht. Gott vertraut mir. Ich glaube oft nicht, Gott glaubt an mich. Ich finde das enorm. Und warum glaubt er? Weil er weiß, ich habe ihn lieb. Denk an Petrus am Schluss, also nach der Verleugnung hat Jesus nur, Jesus hat nicht einen Vorwurf gemacht, dass er ihn dreimal verleugnet hat. Und der Petrus hat dort auch beim dritten Mal einfach gesagt, ich weiß, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und die Frage war immer, hast du mich lieb? Also Jesus weiß schon, wen er gerufen hat und wen er sich erwählt hat. Das wurde mir an diesem Tag, als die Hausschätzerin kam, auch bewusst. Jesus weiß, wer hier in diesem Haus wohnt und Esther auch. Wenn die und dann sagt er, groß ist ja, wenn die Menschen sehen, dass du mich liebst, obwohl du selber nicht geheilt bist, so wie er sich das wünscht. Ich weiß nicht, wie viele Menschen du kennst, die von einer Heilung berichten können im durchschlagenen Sinn am Körper. Aber ich bin hundertprozentig überzeugt, und so geht es mir, wenn ich diese Frage mir stelle, kommen mir x Leute in den Sinn, die wurden nicht geheilt, aber die bewegen mich jedes Mal, wie sie mit einer Hoffnung durch dieses Leben gehen und Jesus bezeugen und ihn lieb haben, obwohl schon x-mal für sie gebetet wurde und sie wurden nicht gesund. Was bleibt am Schluss, ist die Liebe, die eine Person hat. Ich bleibe trotzdem an ihn. Du und ich kennen x Leute, die haben Jesus den Rücken gekehrt, weil er hat nicht das und das gemacht. Ich bin überzeugt, wir werden einmal staunen, wer im Himmel ist. Und wir haben hier gedacht, wie der durchs Leben geht. Wie viel machst du aus Liebe zu Jesus? Und bleibst du dran, obwohl du nicht alles so erlebst. Und das ist noch interessant, als Jesus diese vielen Leute ernährte und ihnen zu essen gab, im Johannes 6, dann sind sie später, viele Leute haben das gesehen, sind zu ihm gekommen, steht dort. Und dann hat er ihnen gesagt, ich weiß genau, warum er jetzt kommt. Weil er genau gerade dieses Wunder erlebt hat. Das ist noch praktisch, oder? Einen zu haben, der uns ernährt. Einen zu haben, der Leute heilt. Und dann hat er besprochen, dass er das Brot, und wer nicht dieses Brot isst und dieses Blut trinkt von ihm, der kann nicht sein Jünger sein. Und dann sind die Leute gegangen. Jetzt spinnt er. Und dann hat Jesus zu den Zwölfen gesagt, zu seinen Zwölfen wollt ihr auch gehen. Und dann hat einer gesagt, Herr, wohin wollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Vorher waren eine Riesenmenge da, beschreibt die Bibel. Aber Jesus hat genau die Zwölf, hat er gewusst, die lieben mich. Waren sie perfekt? Absolut nicht. Aber sie gingen weiter aus Liebe. Und wenn die Menschen sehen, dass du mich liebst, obwohl du nicht geheilt bist, indem du als ich sage es jetzt bewusst so, als Krüppel mit ihnen betest um Heilung, und hast sie selber, kannst du sie nicht bezeugen. Manchmal würde man so gern zeigen. Und du machst es trotzdem aus Liebe, weil du ihm vertraust. Gottes Wille ist Heilung, haben wir gehört, aber Gottes Wille, manchmal lässt er Sachen zu in deinem und meinem Leben. Ich weiß um mindestens eine Sache in meinem Leben, die hat er mir nie weggenommen. Und sie beeinflusst mein ganzes Leben. Ich verstehe es nicht, absolut nicht. Gott lässt es zu. Aber was ich zu erkennen merke, ist, irgendwie hat er mich so am Bändel, dass ich ihn brauche. Und ihm sagen muss, und Herr, ich habe dich trotzdem lieb. Und von ihm höre ich immer wieder, ich habe dich lieb. Und da ist noch eine wichtige Botschaft drin. Er hat gesagt, du zeigst ihnen, was wichtig ist, was wirklich wichtig ist. Dein und mein Leben zeigen der Welt, was wichtig ist. Dort, wo du hingehst, dort, wo du Prioritäten setzt, dort, wenn du hier hinkommst, lachen vielleicht gewisse Leute oder sagen, der geht, weiß nicht wohin, in einen Gottesdienst, der geht noch in einen Gottesdienst und eine Freikirche. Aber wir zeigen den Menschen, was wichtig ist. Was ist wirklich wichtig? Dein Körper, dein Geld, deine aufgeräumte Wohnung. Ich muss mich dort festhalten. Du zeigst, den Himmel gibt's echt. Das ist ja ein Film. Und also, es kommt hier auch vor, oder? Du zeigst, du erwartest, eines Tages wirst du springen wie ein Hirsch. Und dort werde ich einmal geheilt werden, dort werde ich einmal Frieden haben. Wir zeigen, dass wir eine Hoffnung haben, die geht über das hier hinaus. Und manchmal ist es eben, dass ich sage, ja, ich habe hier keine Antwort. Hier gibt es vieles noch ungelöst. Ich kann dir jetzt nicht sagen, warum du das durchmachen musst. Aber was ich glaube, es wird einmal Gerechtigkeit geben. Im Moment ist das so eine wichtige Antwort in dieser Welt. Nein, es ist keine Gerechtigkeit hier, hat auch Jesus nie versprochen. Aber es gibt einen Ort, wo mal alle Tränen abgewischt werden, wo Gerechtigkeit herrschen wird, wo jeder Herrscher stehen wird müssen und an Verantwortung übernehmen. Aber ich habe ihn lieb und ich halte mich an das, was er mir sagt. Und jetzt kommt etwas Interessantes. In dieser Szene war, Jesus hat einmal gesagt, lieber Jakobus, ich habe dich lieb, aber das will ich nicht hören. Und was war das, als er sagte, aber die anderen sind so viel stärker, schöner, besser. Oder ich fühle mich so als Belastung für diese Gruppe. Das hat Jakobus gesprochen. Und Jesus hat gesagt, ich habe dich lieb, aber das will ich nicht hören. Die Bibel geht sehr unsentimental um mit all diesen Unwahrheiten. Und lasse ich mich prägen von der Wahrheit, es kommt nicht darauf an, wie ich fühle, sondern was sagst du mir? Das ist die Wahrheit. Und ich zeige das dann, ob ich danach lebe, ob ich mich entsprechend verhalte, nicht nach dem, was ich fühle. Nur weil es sich gut anfühlt, ist es noch lange nicht gut. Und nur weil es sich schlecht anfühlt, ist es noch lange nicht schlecht. Sondern was sagst du mir, Jesus? Ich weiß, und da kommt er hat ja gesagt, das war Psalm 139, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Und Jakobus hat auch gesagt, ich weiß, aber es macht es nicht besser, hat er gesagt. Und ich bin überzeugt, das erlebst du, also ich erlebe das tausendfach. Du liest etwas, du bist mit etwas unterwegs und was du glaubst, du bekennst es. Aber wegen dem verändert sich die Situation nicht. Und doch passiert etwas in deinem Herzen, das dir wie die Kraft gibt, das durchzustehen, was eben ist. Auch eine Spannung. Manchmal sehen wir nur bis zur Wand. Mir hat diese Woche jemand gesagt, ich stehe manchmal wie vor einer Wand. Und wenn wir vor einer Wand stehen und das Licht hinter uns ist, hat es ja immer den Effekt, dass es vorne einen Schatten gibt. Und da sehen wir manchmal erschreckende Bilder. im übertragenen Sinn. Hier eine schreckliche Hand. Manchmal sehen wir eine Situation, wenn wir vor einer Wand stehen, völlig entstellt, wir sehen nur noch Panik. Und es wurde mir so bewusst, manchmal geht es in unserem Glaubensleben, dass ich wie hinter die Wand hole. Und unser Vater im Himmel ist so etwas. Ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber wenn man nur, es muss nicht unser Vatergebet sein, aber nur wenn jemand sagt, mein Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, da kommt etwas hinüber von der anderen Seite der Wand. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Hier steht eine Wand. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Sobald wir dieses Gebet, darum denke ich, ist es uns gegeben, aussprechen, befinden wir uns in einem anderen Raum. Es macht etwas mit uns. Es macht weit. Wegen dem ist die Situation nicht weg. Sie ist nicht anders. Aber du bist anders. Du hast etwas empfangen und das erlebst du hundertprozentig, hast du das immer wieder erlebt. Und dann verschwindet. Und alle kennen diese Kunst, das Kintsugi, wo man so Scherben zusammenflickt. Das ist eine japanische Kunst und die Kunst, Zerbrochenes mit Gold zu reparieren, statt verstecken, bewusst hervorholen einer Bruchstelle, um sie zu sichtbaren Teil des Objektes zu machen. Und in diesem Film kam vor, und wenn du dann wahre Stärke entdeckst, Jakobus, aus deiner Schwäche und in meinem Namen Großes tust, trotz alledem wird die Wirkung über Generationen anhalten. Die ganze Kirchengeschichte ist voll, sie hat sich gehalten bis heute. Sie war nie perfekt. Nie. Sie wird es nie sein. Und es dürfen Bruchstellen sein und aus der Schwäche seine Stärke anrufen. Ich komme langsam gegen das Ende. Dann hat er noch gesagt, ein Mann wie du, der andere heilt. Und ich sage dir, du, der du hier drin sitzt, vielleicht heißt es bei dir, die du andere ermutigst, die du andere nicht alleine lässt, die du andere tröstest. Wenn du zurückkommst, was für ein Fest, wenn du von dem berichtest. Jesus hat nie Vollkommene ausgesendet. Er hat Schwache ausgesendet, die selber noch viele Fragen haben, aber mit einem ungeheuren Auftrag. Und er hat nichts, wenn ich dem folge und ihm vertraue, erlebe ich ihn. Was für ein Fest. Du bist gefragt. Und zum Schluss hat er gesagt, vergiss nicht, du wirst geheilt werden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Vieles im Christenleben, denke ich, ist, du wirst. Das ist noch nicht hier. Ich habe immer eine Hoffnung, es gibt immer etwas, das liegt noch vor mir. Und im Hebräer 11 lese ich immer wieder diese Glaubenshelden. Und da steht, viele haben diese Verheißung, auf die sie gehofft haben, im ganzen Leben haben sie nicht erlebt in ihrem eigenen Leben. Aber sie haben gehofft. Und dann steht dort, damit sie vollendet werden mit uns zusammen. Eines Tages, es gibt viele Dinge, die können wir irgendwie nicht wegmachen, aber du kannst immer, und es ist gut, wenn du jeden Tag darauf hoffst, dass Gott eingreift. Und du wirst geheilt werden. Du wirst deinen Lohn empfangen für jede Tat, die du für Jesus aus Liebe tust. Das hat Jesus versprochen. Manchmal denkst du vielleicht, was war das jetzt in meinem Leben? Ich habe so vieles. Ja, man sagt immer, es kommt dann irgendwann zurück. Jesus hat versprochen, du wirst deinen Lohn empfangen. Denken wir noch zum Schluss an Thomas, Thomas, wo dann sehen wollte, die Nägelmale, oder? Und den lebendigen Jesus. Und Jesus hat zu ihm gesagt, Du glaubst jetzt, weil du gesehen hast. Das ist gut, du hast mich jetzt gesehen. Aber glücklich ist der, der nicht sieht und trotzdem glaubt. Oder die Bibel lehrt uns im Korintherbrief, wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und Hebräer 11, das ist nur so gefüllt von dem. Ich möchte abschließen mit einem Bericht, den ich gestern gehört habe. Ich finde den so ermutigend. Wir waren am Move-Tag, 2 Tage, Andreas und ich, und am Samstag nach Esther. Und dort hat jemand erzählt, und ich möchte das wirklich erzählen, ich fand das so bewegend. Er ist ein Lehrer am Gymnasium und sie haben eine Reform im Gange in der Schweiz, und dann wurde er eingeladen in seiner fachspezifischen, wo er Fachlehrer ist, in ein Online-Gespräch mit anderen Lehrern, Gymnasiallehrern aus der Schweiz. Und dann haben sie sich getroffen für eine zwei-, dreistündige Sitzung online, und da ging es eben um diese Sachen. Und dann haben sie sich kurz vorgestellt, wer da in der Runde ist. Alles hochstehende Fachlehrer. War nicht so eine große Runde, sie waren Vertretungen von den verschiedenen Gymnasien. Und dann hat eine Frau in der Runde plötzlich, eine Lehrerin, hat gestockt beim Vorstellen, hat gesagt, eigentlich gehöre ich gar nicht hierher. Ich bin eigentlich traumatisiert, jetzt gerade. Dann war Totenstille im Online-Gespräch. Und dann hat jemand gefragt, was ist los? Und da hat sie gesagt, ich habe vor 3 Monaten, und jetzt hatte ich eine Pause, und jetzt wurde ich von meinem Gymnasium eingeteilt für diese Sitzung. Ich habe vor 3 Monaten, hatten wir einen schweren Autounfall. Wir sind weggefahren am Morgen, 2 Teenager hinten auf den Rücksitzen, ihr Mann Fahrer, sie nebendran, sind gefahren, und auf einer Straße ist jemand auf ihre Seite gekommen. Mein Mann ist gestorben, die 2 Autofahrer im anderen Auto auch gestorben. Ich und meine 2 Teenager haben überlebt. Ich habe jetzt gerade eine Pause gehabt, bin jetzt wieder hier und soll jetzt hier reden über eine Reform. Ich bringe das nicht hin. Und der Lehrer, der das erzählt hat, das war ein Christ. Es war Totenstille, niemand wusste, was sie jetzt machen in diesem Online-Gespräch. Und dann hat er gesagt, hat gemerkt, jetzt kann ich sprechen von dem. Dann hat er gesagt, es tut mir mega leid. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie jetzt durchgemacht haben. Wissen Sie, ich glaube an Gott. Darf ich jetzt beten für Sie? Und dann hat er gesagt, und dann hat er gebetet, und ihm sind die Tränen gekommen in diesem Online-Gespräch. Alle anderen haben das mitbekommen. Und am Schluss hat er Amen gesagt, und es war Totenstille. Aber es war so ein Frieden da, und plötzlich hat diese Frau gesagt, danke vielmals. Und ist den Rest der Sitzung dabei geblieben. Das ist etwas von dem, wo etwas von der anderen Seite der Wand hinüberkommt in unsere Welt, weil jemand einfach sagt, ich glaube, darum rede ich, darum bete ich. Er hat gesagt, nichts hat sich verändert für diese Frau. Ihr Mann ist fort, sie muss noch weitermachen. Aber der Friede Gottes hat sie erlebt, und alle anderen, die dort waren, haben das auch erlebt. Ich hoffe, du konntest etwas empfangen heute Morgen von einer Begegnung des kleinen Jakobus. Und manchmal bist du der kleine Jakobus, und Jesus will dir so begegnen. Danke dir für deine Aufmerksamkeit und sei gesegnet.
Ich habe schon bei der Besprechung dieser Predigt gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe jetzt hier, das nächste Lied zu singen. Weil es nimmt mich, es hat mich schon den ganzen Gottesdienst einfach, es triggert mich. Aber ich meine das von ganzem Herzen, dass Gott mein Lob gehört, egal wie es mir geht, egal wie ich mich fühle, egal was ist, egal ob meine Schulter zwickt, egal ob mein Bruder immer noch hirnverletzt ist, meine Mutter immer noch schizophren, mein Vater immer noch dement, obwohl ich gebetet habe, egal wie ich mich fühle, wenn ich im Militär bin und Leute auf mich zukommen und es geschehen Wunder an ihnen und bei mir lösen sich Dinge nicht. Egal, ob ich mein Leben in den Griff bekomme, seine Liebe trägt, sein Vertrauen zu mir, dass er mit mir und trotz mir handelt. Und darum singen wir miteinander, dir gehört mein Lob. Wenn dein Segen in Strömen fließt, du mir mehr als genügend gibst, aber auch dann, wenn ich mich verloren fühle, in der Wüste und ohne Ziel. Dich aufzustehen zum Segen. Der allmächtige, dreieinige Gott, Gott der Vater und Gott der Sohn Jesus Christus und Gott der Heilige Geist sagt zu dir, ich vertraue dir. Ich glaube an dich. Du brauchst nicht mehr. Aber auch nicht weniger. Christus ist bei dir in seinem Geist und der Vater, sein Herz schlägt für dich und durch dich zu anderen Menschen. Gott ist mit dir. Amen. Amen. Lieber Stefan, danke für deine Botschaft, fürs Herz. Und ich freue mich schon auf die Gespräche unten, für die Gemeinschaft, die schon begonnen hat hier und weitergeht im Bistro. Und die ganze Woche und die nächste Zeit. Ich bin gespannt, was Gott durch dich tun wird, weil er an dich glaubt. Bis später. Oh ja, wachsen. Ja, das ist doch cool. Nehmen wir raus. Ja, das ist gut. Du hast ja gestern schon gespielt, hä? Das ist cool. Ja,